Willkommen zur dritten Folge der Taktung des Anime. Ich habe Shlomo hier und wir werden heute über diese ganze japanische Cartoon-Subkultur sprechen, die jetzt schon seit sehr vielen Jahren nach Deutschland rübergeschwappt ist und heute präsenter ist als denn je, würde ich sagen. Shlomo, was sind deine Berührungspunkte mit dem Genre Anime?
Ziemlich wenig. Also als Kind habe ich Pokémon geschaut, was aber eher so eine Art Erweiterung der Videospiele für mich war. Ich kannte die Videospiele zuerst und dann lief das halt im Fernsehen, hat man das ein bisschen geguckt. Aber auch nie großartig, sondern eher, wenn es mal lief. Und seitdem, ich glaube, im Knast lief mal irgendwas Anime-mäßiges. Im Knast bist du ja gefangen mit dieser Glotze und musst halt irgendwas schauen. Ich so, bin damit nie so wirklich warm geworden. Ich meine, als ich ein Kind war, da haben alle halt Yu-Gi-Oh! Und Dragon Ball Z und so weiter geliebt, womit ich nie wirklich warm geworden bin. Ich weiß auch nicht, aus irgendeinem Grund hat es mich nie abgeholt, vielleicht auch wegen der relativen Low-Effort-Machart, die zumindest in diesen Mainstream-Erzeugnissen häufig durchkam. Also dieses, ich habe jetzt quasi ein Bild und das zeige ich jetzt 10 Sekunden, während dann der Charakter spricht oder so. Ne? Das ist nicht mal animiert, wie jetzt ein Disney-Film animiert wäre oder so. Mhm. Ja, und dann eigentlich erst wieder dadurch, was ja sicherlich auch so ein bisschen Thema sein wird, wie viele Leute oder welchen Einfluss das dann doch in quasi jeder Internet-Subkultur hat. Ne? Weil man sieht ja in nahezu jeder Nische, ob jetzt unserer oder der Linken, dass gefühlte 30% der Leute mit dem Anime-Profilbild rumlaufen.
Discord noch deutlich höher. Also Discord weit über 50% eigentlich. Mhm. Also, Discord ist halt so wirklich so ein Sammelort davon. Und ja, also es gibt diese verschiedenen Betrachtungsweisen. Also viele, besonders wenn du dann, ich sag mal, in einer gewissen Form wie es Angerverse, ablehnend gegen, ich sag mal, das Grundkonzept dort stehst, gibt es sehr viele Leute, die das, ich sag mal, sehr intensiv verteidigen. Es gibt da mehrere Charaktere. Es gibt dann erstmal die, sag mal, ich nenne die Gruppe die, die es nicht verstehen. Die sich beispielsweise irgendetwas anschauen und ich sag mal, diese komischen Elemente, die du da drin hast, wie beispielsweise der Bezug dann auf, ich sag mal, diese ganzen sexuellen Komponente, besonders was natürlich in Richtung minderjährige weibliche Charaktere geht, die das mehr oder weniger ertragen, weil sie ja diese Grundstory dann sehen wollen. Und dann sagen sie, ja, aber das finde ich ja selber blöd, dass das da drin ist. Aber die Grundstory davon so, dass jemand, keine Ahnung, trainiert und er möchte irgendwie die Welt beschützen und so weiter und hat dann so ein nobles Anliegen und so weiter, diese Charakterreise, die dann dort vonstatten geht, dass das ja eigentlich etwas Gutes ist. Und das findest du ja in sehr vielen anderen Erzählungen auch. Und das wären halt erstmal Leute, dann gibt es Leute, die das nostalgisch betrachten, so wie du. So, ja, ich habe das als Kind, haben wir Pokémon gesehen, das war ja ganz normal und so weiter. Und es gibt so ein bisschen diese, ich sag mal, Fake-Leute, die dann sagen, ja, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber wenn du dann auf ihr Steam-Profil gehst, dann bezeichnen sie sich selbst als Fanboy, haben alles mit so Anime-Frauen ausgemacht und posten dann auch Bilder von sich, wie sie an ihrem PC sitzen, also so aus der Ego-Perspektive, die Beine sind auf dem Schreibtisch mit so transfarben Socken, dann hängen dann meist sogar, ich sag mal, in Deutschland verbotene Symbolik an der Wand, auf der anderen Seite hängt die Trans-Flagge und auf jedem Monitor ist halt ein anderes Anime-Hintergrundbild. Und das ist eine sehr interessante Subkultur in der Rechten, die aus 4chan herausgeht, die auf der einen Seite in Sachen, ich sag mal, NS-Larping und Fett und so weiter sehr extrem sind, auf der anderen Seite aber dann halt sehr stark in dieser Trans-Femboy-Anime-Sache drin sind. Ich glaube, das bekannteste Beispiel, das mir jetzt einfallen würde, wäre Catboy Kami. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man den noch auf YouTube nennen darf. Aber
das ist der Typ, der auf Omegle und so weiter immer die Leute verarscht hat, ne?
Richtig, richtig. Genau, der. Der mit George Floyd und so weiter und seinem ganzen Kostüm, der ist ja sehr bekannt mit seinen Sketches. Und auf der anderen Seite trägt er auch gerne Frauenkleider. Gerne, also aus Animes heraus, so Sailor Moon oder so. Schulmädchenuniform. Und
interessant. Ich kannte vor allem diese Edits früher, ne? Also diese irgendwie NS-Anime-Edits. Was ja auch Sinn macht, im Sinne von, man verarscht damit das große Stigma, das darauf liegt. Und du kombinierst halt subversiv etwas Niedliches, maximal Harmloses mit dem Verpöntesten, was es überhaupt gibt, um halt am Grundpfeiler der Moral zu sägen. So habe ich das mal betrachtet in den, keine Ahnung, 2016er, 17er Jahren, in denen das auf 4chan und so weiter omnipräsent war.
Ja, genau. Und das, also diese, besonders das mit dieser ganzen Trans-Thematik und so in dieser Kombination mit NS-Symbolik, ich glaube, ich werde das niemals verstehen. Ich habe schon versucht, mit Leuten, die da so ein bisschen drin sind, mal darüber zu sprechen. Und selbst die sagen dann halt meistens so Sachen, ja, ist ja voll lustig. Und dann hört es dann also, auch auf.
Ich meine, wir sind jetzt ziemlich schnell gesprungen zu so ziemlich dem zerstörerischsten Aspekt davon, den man sich vorstellen kann. Ne? Also, dass du am Ende, keine Ahnung, dich selber für so einen Charakter hältst oder irgendwie eine Art Avatar, Alias davon für dich erschaffst, der das andere Geschlecht hat und das dann ein Gateway zu Trans und so weiter. Ich würde sagen, das allererste Problem an der Sache ist, dass es Escapism ist, sehr, sehr wirksamer Escapism, der die Leute offenbar noch mehr da reinsaugt als vieles von westlicher Kultur dieser Art, was natürlich auch, also viele Leute, die Animes gucken, wenn jetzt anführen, du hast halt da keine Wokeness, ne? Du hast halt da die Degeneration oder die zumindest Grund Weltanschauung, den anti-weißen Aspekt und so weiter, da gibt's ja nicht mal Weiße, wo das herkommt, wo soll das herkommen, ne? Hast du da nicht drin und es scheint irgendwie eine besondere Sogwirkung zu entfalten. Ich will dazu am Anfang nochmal sagen, Escapism ist ja nicht an und für sich abzulehnen, egal in welcher Form und in welchem Maß, sondern, also jeder hat irgendwie seine Escapism, richtig, Guilty Pleasures und so weiter, ja. Es darf halt nicht überhand nehmen. Ne? Es ist halt die Frage, ob du, keine Ahnung, ein paar Stunden die Woche dich mit Escapism rumschlägst, um halt der Wirklichkeit zu entkommen. Und
oder ist es Teil deiner
Identität? In einer neuen Wirklichkeit Urlaub zu machen, wer so will, einer neuen Wirklichkeit, einer anderen Wirklichkeit, einer virtuellen Wirklichkeit. Oder ob du da reingesaugt wirst und diese andere Wirklichkeit quasi droht, die richtige Wirklichkeit zu ersetzen. Mhm. Oder du halt dir dann auch egal wird, wie dein Leben eigentlich den Bach runtergeht oder halt nicht vom Fleck kommt, stagniert. Und du anstelle daran etwas zu ändern, dann einfach deinen Blick auf die Alternativwirklichkeit richtest.
Ja, was hier halt interessant ist, dass es hier zwei besondere Phänomene gibt. Es wird sehr häufig argumentiert mit, ja, natürlich könnte ich Serien, Bücher, was auch immer natürlich auch in diesen Sog dann reinbringen. Aber hier gibt es zwei besondere Phänomene, die sogar einen eigenen Namen haben. Auf der einen Seite haben wir hier Hikikomori, das ist das Phänomen, also nicht alles aus Japan, dass die Leute sich halt einschließen zu Hause in einer gewissen Form, ich sag mal, zum Messi werden. Was natürlich heutzutage sehr begünstigt ist mit Lieferdiensten und so weiter, dass du halt für die meisten Sachen ja gar nicht mehr rausgehen musst. Und auch zum Teil eine gewisse Sozialphobie dann dadurch entwickeln, indem sie halt ständig zu Hause sind und ich sag mal den normalen Umgang mit normalen Menschen dann halt, dass der in einer gewissen Form, sag mal, vergessen wird, erlernt wird.
Ja. Und ja, weil du halt auch das Alternativangebot hast. Du hast quasi ein Vorgaukeln desselben in Entertainment dieser Art. Das wäre vor 100 Jahren, vor 200 Jahren in dieser Form als Massenphänomen ja gar nicht möglich gewesen, weil du dann halt einfach die Wand anstarrst oder halt ein Buch liest und wer hat schon Bock, den ganzen Tag ein Buch zu lesen? Das waren dann wirklich nur Randcharaktere.
Mhm, richtig. Natürlich auch, wie das halt aufgebaut ist, bekommst du einen gewissen Dopamin-Kick. So, es ist ja meist sehr actionreich, sehr viele Bildwechsel und es ist ja, es passiert sehr viel, besonders in den, sag mal, sehr populären Anime. Jetzt, das andere Phänomen, das es gibt, ist das Waifu, das man jetzt hier auch eingeblendet bei uns sieht, für die Leute, die nur zuhören. Wir haben für die heutige Folge beide ein Waifu-Kissen in der Hand. Zur Erklärung, das ist ein Kissen, normalerweise, sag mal, 1,60 Meter bis 1,80 Meter lang, auf dem eine Anime-Frau abgedruckt ist, für gewöhnlich. Meist sehr unbekleidet bis vollkommen nackt dargestellt. Und Waifu ist ja dieser Begriff dieses Anime-Lieblings, dass du halt eine Frau, eine Ehefrau im Anime dir erwählst und dann ihre Geschichte dann verfolgst und dann eine, ich sag mal, Proxy- oder Pseudo-Beziehung mit dieser führst.
Und das wäre ja quasi das Endgame von Escapism, ne? Also nicht nur.
Es geht noch einen Schritt weiter. Aber red einfach.
Sehr sicher, es geht noch weiter, aber der normale Escapism ist ja, ich ziehe mich für Zeitraum X aus der realen Welt zurück und verbringe sie stattdessen in einer virtuellen Welt, wo ich, keine Ahnung, mich dann in diesen Charakter reinfühle und dann irgendwie, keine Ahnung, dessen Leben lebe. Also auch das ist eigentlich schon ein bisschen zu krass gesagt, sondern ich schaue mir das eher an und es hat den Aspekt von, ich versetze mich da rein. Und das ist ja noch eine Schippe drauf. Das ist ja quasi, ich ersetze das Fehlen von so ziemlich jedem essentiellen Aspekt des Lebens in meinem Leben, darunter auch einer Partnerin, durch eine virtuelle Form davon.
Ja. Und so hast du jetzt, ich sag mal, schon diese Proxy-Beziehung ja schon in die Realität gezogen, in einer gewissen Form, dass du etwas hast, was du anfassen kannst. Das ist so der erste Schritt und das ist das, was die letzten, ich sag mal, das ist so seit den 2000ern eher so verbreitet war unter den Leuten, die da so stark in diesem Ding drin sind. Was jetzt noch dazugekommen sind, das hatten wir ja schon mal, das sind jetzt mittlerweile Anbieter, die dir AI-Apps anbieten, dass du diese Figur, dass du die nachbilden kannst auf deinem Handy und die schreibt dir dann morgens, hey, bist du schon wach, wie geht's dir und so weiter, dass du eine, ich sag mal, Interaktion mit ihr über das Handy führen kannst. Das wird natürlich dann irgendwann auch wahrscheinlich weiterentwickelt, dass du diese Person dann auch anrufen kannst, das ist also diese AI-Person und dann auch telefonieren kannst. Ich denke mal, das wird der nächste Schritt in der Form sein. Und was es auch noch gibt, es gibt so, ich sag mal, Apparaturen, dass du mit einer VR-Brille.
Ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft.
Soll ich für die Zuhörer noch kurz erklären?
Ja, ja, mach ruhig.
Also mit einer Apparatur, die, also mit einem, ich sag mal, mit einem Masturbator, der angeschlossen ist, über so einen Arm an deinen Computer, der dann, wo du Sex mit dieser Person, dieser Anime-Person dann simulieren kannst, dass jede Bewegung, die du dort siehst, übertragen wird über den Masturbator an dein Genital. Ich kann das nicht jugendfreier beschreiben als das.
Also für mich ist das sogar alles jetzt eher der Zuckerguss obendrauf oder keine Ahnung. Wir sind sowieso schon dabei, Crack zu rauchen, aber jetzt haben wir noch irgendwie die neue Ultra-Hightech-Pfeife entdeckt, mit der wir das Crack so rauchen können, dass wir irgendwie eine Woche lang high bleiben von diesem Crack oder so. Ne? Wir sind dabei, Crack zu rauchen, ab dem Punkt, an dem wir tatsächlich eine Obsession mit einem fiktiven Charakter entwickeln, selbst wenn wir noch nicht dieses scheiß Kissen hätten, und uns vorstellen, dass dieser fiktive Charakter Teil von unserem echten Leben wäre. Und all das ist ja, also beginnt seine zerstörerische Wirkung schon an dem Punkt, an dem es Leidensdruck wegnimmt. Also du lebst falsch. Du lebst falsch, du hast keine Frau, du bist auch nicht im Begriff, deine Chancen zu erhöhen, einen zu finden oder auf der Suche nach einer. Du hast keinen Beruf wahrscheinlich, kein großartiges Sozialleben und so weiter. Normalerweise, wenn wir nicht dieses Escapism-Zeug hätten, würde dein Gehirn dir die ganze Zeit sagen, du lebst falsch, du lebst falsch, du lebst falsch. Und es würde nagen an dir und du würdest irgendwas machen, möglicherweise gar nichts Produktives, möglicherweise nichts, was wirklich hilft, aber du würdest was machen. Ne? Und in der Masse würden genug Leute an was machen, was bringt, dass das nicht zu diesem Riesenphänomen wird. Durch das Escapism-Zeug fehlt dieses du lebst falsch, du lebst falsch, du lebst falsch, weil du dich in einer Art Matrix befinden kannst oder reinquatschen kannst. Und es ist interessant, wie flexibel der menschliche Verstand da ist. Man wird denken, also in den Filmen war es immer, wenn es um dystopische, schöne, neue, weltmäßige Szenarien ging, so dass deutlich mehr Technologie dafür schon vonnöten ist. Also im Grunde genommen musst du den Leuten direkt das, was du gerade geschildert hast, geben. Den Masturbator 5000, der dir mit einer VR-Brille wirklich dann die Frau zeigt und die Bewegungen synchronisiert damit. Und dann werden die Leute anfangen, sich wirklich von der realen Welt abzuwenden. Wir sehen aber, das ist überhaupt nicht nötig. Es reicht ein beschissenes Kissen. Oder eigentlich nicht mal das. Es reicht die Hand und das ständige Zeigen von irgendwelchen idealisierten, ultra-niedlichen, asiatischen Frauen in einem Medium, dass sie das wenn du es in einer bestimmten Weise konsumierst, die eine Beziehung mit ihnen vorgaukeln kann. Das ist interessant, also dass der menschliche Verstand schon so biegsam ist und dass er so gewillt ist, auf das Echte zu verzichten, wenn es eben Schmerz und Mühe bedeuten würde, dass er zur Not dann auch das Kissen nimmt, und zwar in durchaus beträchtlichen Zahlen.
Was hier interessant ist, ist, wenn du mit Leuten darüber sprichst, also wenn du das generell öffentlich kommunizierst, das sehe ich jetzt beispielsweise gerade auch im Chat, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Sachen eingehen, aber das ruft auch in unserer Szene eine gewisse Form von Druck in den Leuten hervor, das sehr stark zu verteidigen und das sogar, was interessant ist, mit Dingen, die wir bei der Gegenseite eigentlich immer kritisieren würden, also hauptsächlich Whataboutism. So. Entweder Whataboutism oder ein gewisses, ja, ihr habt noch nicht die richtigen gesehen und so weiter. Man versucht das also man möchte diese schlechten Sachen nicht anerkennen. Man möchte diese Sachen irgendwie verteidigen. Und was wir im Engerverse schon häufiger gesagt haben, also das ist ein Spruch, der von Ivan kommt, hat gesagt, wenn die Rechten Kinderkriegen so verteidigen würden, wie sie Animes verteidigen würden, dann hätten wir in Deutschland keine Probleme mehr. Weil es ist ja, echt ist interessant.
Ich würde auch immer, also der Kontext ist wichtig, ne? In dem jemand Animes guckt. Also erstmal geht der abends ins Bett und denkt an einen fiktiven Charakter, als wäre der real. Das ist eine entscheidende Frage. Dann, wie sieht das Leben ansonsten schon aus? Also ist das der Familienvater, der 2 Stunden die Woche Anime guckt, weil ihm das einfach Spaß macht? Oder ist das halt der Incel, der mit Animes wahrscheinlich unter anderem, also mit dann noch exzessivem Konsum von Videospielen, möglicherweise Alkohol oder Gras oder irgendwas und so weiter, sich ein Leben vorgaukelt, das er gerne hätte, während sein reales Leben vor die Hunde geht. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Ich denke, du hast deutlich mehr Wiggle Room und die Dinge werden deutlich harmloser, wenn dein Leben an und für sich schon auf der Kette ist und du in eine produktive Richtung gehst. Ne? Insofern, ich denke, viele Leute deuten sowas ja immer als, keine Ahnung, wir wollen den Leuten das generell wegnehmen oder jedem das madig machen, jedem das ausprügeln, egal was die Umstände sind, das ist nicht der Fall. Die Umstände sind sehr wichtig dabei und welche psychologische Funktion es für einen erfüllt. Richtig. Und wenn es halt diese Ersatzlebensfunktion erfüllt, dann ist es Krebs, dann ist es halt wirklich, wirklich schlecht.
Ja, aber wir dürfen halt nicht zu diesem Punkt gehen mit dem, ja, das ist, es ist ja in Ordnung, wenn wir das halt nur in irgendeiner Form containen können. Wir sollten, also das ist auch in Ordnung, aber wir sollten im Hinterkopf behalten, dass es halt diese Extremauswüchse gibt und dass der Konsum davon, okay, nicht für jeden, aber der am Ende dieser Kette ist, hat mit dem Start dieser Kette begonnen. Und das Gleiche hast du natürlich auch beispielsweise, nehmen wir jetzt einfach mal Alkohol, um hier ein Beispiel zu machen. Natürlich ist der Familienvater, der jetzt am Wochenende 2 Radler trinkt und so weiter, an dem können, also da hast du keine Kritisierungsfläche irgendwo, im Gegensatz zu dem Hardcore-Alkoholiker, der sein Leben nicht mehr im Griff hat und halt nur noch an der Strohrumflasche hängt. Aber natürlich hat irgendwo ja jeder Alkoholiker mal mit einem sehr einfachen, regelmäßigen, unkontrollierbaren Konsum angefangen.
Sicherlich. Also wir müssen uns auf eine Grundrichtung einigen können. Wir müssen uns darauf einigen können, dass weniger Alkohol besser ist als, oder dass kein Alkohol am besten ist, weniger Alkohol besser ist, mehr Alkohol schlechter ist. Ne? Genauso wie bei Süßigkeiten oder fettigen, ungesunden Essen. Also auch wenn es Szenarien gibt, in denen das vollkommen unproblematisch ist und Ausmaße, in denen es unproblematisch ist, das zu konsumieren, muss man trotzdem sich auf die richtige Grundrichtung, und zwar weniger, einigen können. Ansonsten arten die Dinge halt aus.
Richtig. Und effektiv, du kommst am Ende des Tages natürlich in eine eine Continuum Fallacy kommst du, wenn die Leute dich fragen, ja, wie viel Konsum ist denn angemessen?
Das Interessante ist, der fruchtbarste Nährboden und was das Massenphänomen ist, das sind Incels, die ihre Abwesenheit von einem echten Leben kompensieren damit und dann halt in diesen Strudel geraten. Aber es gibt ja sogar Fälle von irgendwelchen Familienvätern, die in diesen Sog geraten und dann tatsächlich am Ende denken, sie sind irgendwie dieses Anime. Das ist ja generell eine sehr interessante Sache. Wieso denken Leute? Wie ich mich reindenken würde erstmal in den Anime-Gucker ist, der will diese Kawaii-Frau, die er da sieht, ficken. Er will der Ficker sein in dem Szenario. Aus irgendeinem Grund identifizieren sich die Leute aber in großer Zahl dann mit diesen Mädchen. Und zwar ansonsten heterosexuelle Männer. Das ist ein wirklich eigenartiges Phänomen.
Bekanntes Beispiel wäre dieser Mitarbeiter von, wie heißt der YouTuber, Mr. Beast, glaube ich. Der jetzt ja mittlerweile, da hat er seine Familie verlassen und lädt dann auch so Bilder hoch. Das sieht also für mich wie Sailor Moon aus. Wahrscheinlich würde irgendein Anime-Fan sagen, nein, das ist ein ganz anderer, aber es sieht halt so aus, so Schulmädchen, Uniform irgendwie.
Ja, genau. Der hat quasi den Weg beschritten, Femboy. Dann hat er gesagt, ich bin trans. Und dann hat er gesagt, ihr müsst das akzeptieren. Dann hat er gesagt, ich verpiss mich jetzt und lass meine Kinder allein. Ne?
Richtig. Und ich denke, da wird es noch mehrere Beispiele geben. Besonders sehr viel der Trans-Community ist ja auch verbunden mit der Anime-Community. Es gibt ja sehr viele Trans-Frauen, die ihr Profilbild, okay, eher wegen Trans-Frauen besetzt, nicht wegen dem Gender, Profilbild ja so Anime-mäßig angleichen, sage ich mal.
Das ist halt wirklich interessant. Du bist ja quasi ein Anime-Ologe. Ich konnte mich da nie reindenken. Also, wenn ich, keine Ahnung, mehr Gedanken als normal verschwendet habe an irgendeinen weiblichen, fiktiven Charakter, dann gingen die immer in die Richtung von ich bin der Mann in der Beziehung mit diesem Charakter. Was ist es an Anime, das zu dieser Umkehr führt, bei der die jungen Männer anfangen, selber das Mädchen sein zu wollen? Wie geht er? Warum?
Wahrscheinlich, weil sie auch generell in dieser Erziehungsform, also diese starke Frauen und so weiter, existiert ja in Anime schon deutlich länger, als das in den Vogue-Dingern besteht. Also wenn du dir sowas wie Sailor Moon und so weiter anguckst, natürlich hatten wir auf der anderen Seite, könntest du jetzt sagen, okay, wir hatten schon seit den 60ern oder so, haben wir natürlich Wonder Woman, die dargestellt wurde, also auch für die gesamte, also nicht nur für die Nerds, sondern 60er, goldener Zeit der Comics, dargestellt als starke Frau, aber du hast das ja in Animes ja deutlich stärker. Also so,
okay.
Das ist, also es gibt da mehrere, wie soll ich das sagen, mehrere Arten, wie du das erzählen kannst. Entweder es gibt meist diesen einen starken männlichen Charakter, der eine sehr zerbrechliche Frau bei sich hat. Mhm. So, er ist eher der Abenteurer und muss sie beschützen. Oder es gibt generell diese Frauen, die schon von Grund auf irgendwelche Magie-Kram oder so weiter haben und sehr stark sind.
Aber das sind doch in der Regel jetzt nicht die Ultra-Kawaii-Charaktere da, die so ultra-niedlich dargestellten, oder?
Es kommt drauf an, ein sehr bekannter Anime, ich glaube, Dr. Slump heißt das. Das ist vom Macher von, auch von Dragon Ball, auch eigentlich relativ bekannt, gibt es schon seit den 80ern, Anfang der 80er. Und da geht es um ein Mädchen im Alter von, also ich weiß es nicht, also ich glaube, es ist eigentlich ein Roboter, weil die haben ja immer so eine komische Geschichte, sobald es irgendwie ein, und sobald es minderjährig ist, ist es in Wirklichkeit eine Zaubererin, die schon seit 2000 Jahren lebt oder ein Vampir oder irgendwas. Und das ist halt ein kleines Mädchen, was sehr stark ist und alles halt umboxen kann. Und die ist vielleicht 8 oder so.
Ich verstehe. Aber also wieso? Ich verstehe es trotz. Es tut mir leid. Wieso ist das für den Incel so interessant? Was ist dieser Appeal daran? An der starken Frau, die gleichzeitig niedlich und verletzlich ist, aber auch irgendwie total aufdrehen kann und dann übelst das Monster wird. Wieso ist das so interessant?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Also vor allem, wieso ist das so interessant, als ich will das sein? Ist das, weil der Incel sich schwach und verletzlich fühlt,
ich glaube,
und das überwinden will?
Ich glaube, weil er sonst nichts anderes in seinem Leben hat, was in irgendeiner Form identitäts- oder sinnstiftend ist.
Ja, aber wieso stellt er sich nicht vor, dass er irgendwie mit der, das sind doch, wir reden über Heterosexuelle, auf jeden Fall anfänglich, oder? In der Regel, in aller Regel.
Ja, und dann, dass du halt einen gewissen, ich sag mal, Crush, wie man das ja sagen würde, halt
ja, genau, auf
sie hast. Dass du dich dann verliebst, also, in einen fiktionalen Charakter, richtig.
Lustig, was ist noch ein Beispiel dafür, der Typ, der den Supermarkt zusammengeschlossen hat in Amiland vor ein paar Jahren. Ne? Du erinnerst dich, der dieses Amber's Ghost Squad, dieser Charakter davon sein wollte. Ich glaube, auch in dem Fall war es so, dass es angefangen hat mit so einem Crush. Ne? Also mit, der hat sich irgendwie verliebt in die. Und daraus, und das ist halt der Schritt, wo ich nicht mitkomme, also wo ich gedanklich nicht mitkomme, wo ich mich nicht reinversetzen kann. Ich kann mich in eine Menge Sachen reinversetzen. Wie kommen wir von, ich bin in den fiktiven Charakter verliebt zu ich bin der oder ich will der sein.
Ist das vielleicht diese Art der Glorifizierung, dieses, guck mal, dass du jemanden dann so toll findest, dass dann irgendwann der Punkt kommt, dass du sagst, diese Person ist so toll, dass ich diese gerne wäre?
Ich meine, aber das ist ja eigentlich nicht wirklich, wie heterosexuelle Glorifizierung von Frauen funktioniert. Weißt du?
Der Gedanke ist eigentlich ein anderer. Du hast ja eine wirklich physische andere Person. Du kannst ja nicht die Frau sein, in die du dich verliebst. Aber wenn die ein erdachtes Konzept ist, diese Frau.
Ja, nee, aber trotzdem ist der Gedanke nicht, ich wäre gerne die. Also.
Anscheinend bei einigen schon.
Da findet irgendwas Eigenartiges statt. Ich wüsste halt gerne, wie. Ich wüsste gerne, was das Einfallstor dafür ist, was der psychologische Weg ist, den das nimmt.
Ja,
ich würde behaupten, das ist eine Umformung von normaler heterosexueller Psychologie.
Das ist halt echt extrem interessant und das ist halt etwas, was man halt nur bei diesem Genre findet. Ich habe das noch nie gehört.
Stell dir mal vor, wir
bei den Simpsons.
Neutrale Universitäten und so weiter, was das für ein Forschungsfeld wäre. Also wenn man das mal ergründen würde, was da eigentlich los ist im menschlichen Verstand.
Es gibt so viel, was ich erforschen lassen würde. Also wenn ich da die Möglichkeit hätte, so pro Jahr so 5 Forschungen anzustoßen, das sind so viele Zahlen, die ungeklärt sind.
Eigentlich bräuchte man einen von denen im Interview, ne?
Hatten wir schon ein paar Mal. Die Sache ist, wie die das dann versuchen zu kommunizieren, ist sehr oberflächlich. Ich versuche mal ein Beispiel zu bringen. Wir hatten jemanden auf dem Server, der hat ein Spiel gespielt namens Monsters Girls Island 2. Das ist ein Spiel, in dem du Dialoge führst, also so 4, so Multiple-Choice-Auswahldialoge mit minderjährigen Anime-Monstermädchen. Das ist so ein kleines Mädchen, das hat anstatt, also ab der Taille ist es unten so eine riesige Spinne. Und du musst die Dialoge so führen, dass du diese Monsterspinne ins Bett bekommst. Mhm. Und der hat auf diesem Spiel mehrere tausend Stunden gehabt. Und wir haben ihn darauf angesprochen, weil
die müssen sehr komplex sein, dann ja. Diese Dialoge, dass du überhaupt da tausend Stunden drin versenken kannst.
Nee, so komplex ist das gar nicht.
Aber ist das mit KI? Generiert sich das neu? Nein. Ansonsten kennst du ja dann alles.
Ja, du kennst
alles. Okay, er wird so erregt davon, dass auch wenn er die Szenarien alle schon im Kopf hat, die es überhaupt gibt, er das trotzdem zum 5000. Mal macht.
Richtig. Und wir sind da, also wir haben ihn darauf angesprochen, weil eines dieser Monstermädchen hatte da als Profilbild. Das war anscheinend das, mit dem er am liebsten dort verkehrte. Mhm. Und er hat gesagt, dass er eine Freundin hat. Nehmen wir mal an, dass das stimmt, dann ist das sogar nochmal eine Nummer seltsamer an dem Punkt. Aber diese Sache auch mit diesem Spiel, auch, wie soll ich das sagen, dass man ein Sexspiel besitzt, okay, und das auch, ich sag mal, nach außen hin so zu kommunizieren, dass man dieses Mädchen als Profilbild hat, dass man es also auf Internetebene als gewisse Form der Identität nutzt und das ist ja das Erste, was du hast im Internet. Du präsentierst dich ja über dein Profilbild. Du möchtest ja über dein Profilbild ja irgendetwas sagen. Und das ist halt irgendwie schon krass. Es ist dem anscheinend wichtig, dass andere das dann sehen, dass er dieses Spiel, dieses Monster Girls Island 2 anscheinend mag. In einer gewissen
Form. Ja, es ist ein zentraler Identitätsstifter aus irgendeinem Grund geworden.
Ja.
Ich muss auch denken, mir fallen jetzt immer wieder kleine Beispiele von irgendwelchen Massenmördern ein, auf die es auch zutrifft. Ich weiß nicht, ob das jetzt so breit in der Gesellschaft ist. Ich würde raten, nein. Also ich würde raten, es ist schon unter Massenmördern und so weiter nochmal verbreiteter, einfach weil Leute, deren Leben scheiße ist und die generell psychologisch schon mal andirangiert sind, häufiger bereit sind, das wegzuwerfen. Aber Tyler Robinson, der Typ, der Charlie Kirk getötet hat, der hat doch auch irgendein Spiel gespielt. Ne? Das war doch irgendein Furry-Spiel, wo man irgendwelche anthropomorphen, schwulen Tiere
findet. Ja, aber da gibt es eine sehr große Schnittmenge zur Anime-Community, obwohl witzigerweise diese Communities auf einer gewissen Ebene sich gegenseitig verachten.
Übrigens auch der Typ in Wien, der die Schule zusammengeschossen hat, auch der war in dieser Fanboys, aber ja gut, das ist jetzt einfach nur eine Auflistung, relativ plump. Ich würde raten, die Gespräche, die ihr geführt habt mit solchen Leuten, waren weniger investigativ als konfrontativ, oder?
Es ist halt nochmal? Also ich glaube, ich habe den Vorwurf verstanden.
Die waren enger, was Ja, genau. Habt ihr versucht, das scheue Reh nicht zu verschrecken und zu ergründen, wie das scheue Reh so wurde, oder? Okay.
Das Gute ist, aus eurer Community kommt das ja. Also die kommen ja immer von Clownswald oder von der Honigwabe. Und das Witzige daran ist, ihr habt so viele bei euch davon, dass wir verschiedene Strategien schon anwenden konnten, um einfach mal zu gucken, wie du wo weiterkommst.
Das ist so komisch. Wir reden die ganze Zeit über dieses Trans-Thema und so weiter, ne? Und über sexuelle Degeneration. Es ist halt so. Also, die schalten die dann immer ab oder gucken die diese Folgen nicht, wenn sie schon sehen, oh, hier geht's um mein Leibthema und die werden wieder den Hass sagen darüber. Oder ich verstehe es nicht. Vor allem, wir reden über sexuelle Degeneration meistens auf der Ebene von fucking Tinder und sowas, ne? Und dann ficken die irgendwelche Monsterspinnen. Ist es komisch.
Ja, aber das machen sie ja nur zu Hause und das geht ja niemandem was an. Also meist wird auf dieser Ebene dann argumentiert. Oder was natürlich auch ist, ist Internet noch da? Ja, wunderbar. Was halt auch ist, dass sie dann halt sagen, ja, diese Story, die hat mich halt gepackt oder die Charaktere, die sind so gut geschrieben und so weiter. Und dann gehst du halt dahinter und es ist wirklich ein, oh, du hast schöne Haare, komm, lass uns doch in das Hotelzimmer gehen. Also, und denkst du so, die Story ist gut geschrieben? Ernsthaft? Es sind sogar...
Ich verstehe den Einstiegspunkt nicht. Also du bist normal, einigermaßen. Ne? Du hast wahrscheinlich Pornokonsument, die meisten von uns sind ja schon aufgewachsen mit Pornos. Aber darüber hinaus, die Pornos, die du guckst, die beinhalten Menschen. Sagen wir es mal so. Und dann erfährst du von der Existenz von so einem Spiel. Oder du guckst irgendwie Animes und fängst an, erst einmal verliebt zu sein in irgendein Mädchen. Und dann denkst du, du bist... Also, wie gesagt, ich will einfach... Hat noch niemand anschaulich schildern können, wie genau der Schritt aussieht, der psychologische Weg und der Anreiz, der Kitzel, den man davon bekommt, von dem noch relativ normalen, ich finde dieses Mädchen attraktiv, zu ich will das sein. Gab's das nie anschaulich geschildert mal?
Nein. Und sie sagen ja auch dann meist, ich will das nicht sein. So, also ich mache das ja nur, weil ich mag halt diesen Charakter. Wir haben bisher nur ganz wenige Leute gehabt, die halt wirklich auf dieser Fanboy Levels sind. Transpersonen auf dem Angerverse sind mehr eh bisher noch nicht. Also zumindest aus dieser Anime-Richtung noch nicht. Aber wir hatten schon diese Fanboy-Leute. Und diese Fanboy-Leute, also das ist wahrscheinlich nicht für jeden, aber da war die Unterhaltung, dass dieser Fanboy Mensch meine Familie töten und vergewaltigen möchte. In der Reihenfolge. Also das ist sehr schnell eskaliert. Bei dieser Unterhaltung war ich übrigens noch nicht mal anwesend. Ich habe dann nur einen Mitschnitt von gehört.
Ja, das ist sehr, sehr... Also, wie gesagt, damit bleibt das halt so eine Blackbox. Ich meine, die Lehre, die ich jetzt erstmal daraus ziehe, ist, dass man viele, viele Schritte vorher einen Riegel hätte vorschieben müssen. Und zwar erstmal, indem man Pornografie verbietet, Pornografie komplett verbannt und für Kinder... so dermaßen unzugänglich macht. Denn ich glaube, das ist ein großer Teil davon. Also, dass die Leute schon so desensibilisiert sind von Anfang an, dass sie schon aufgewachsen sind, damit das normal ist, dass du halt den härtesten Kram sehen kannst den ganzen Tag. Ich glaube, das also hat quasi die Schraube so weit gelockert, dass es dann möglich war, damit Dinge zu tun, an die man vor 20 Jahren gar nicht gedacht hätte.
Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich Animes, die dich natürlich auf eine sehr seichte Art und Weise desensibilisieren für zumindest für diese sexuellen Komponenten im Anime. Und so wie ich die Sache halt betrachte, also wie ich sie jetzt gesehen habe bei den Leuten, die das halt konsumieren und dann immer diese Schritte weitergegangen sind, die schauen sich erstmal die Sachen an, die jetzt hier in Deutschland verfügbar sind, womit wir auch aufgewachsen sind, was du ja vorhin gesagt hast, Dragon Ball, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Und da gibt es ja auch schon Elemente, die so leicht da drin sind. Dass es dann immer diesen alten Mann gibt, der dann irgendwie immer bei den Frauen spannen möchte und so weiter bei jeder Situation. Und das finden die dann komisch, aber dann haben sie das zu Ende geguckt und dann gehen sie zum nächsten. Und beim nächsten akzeptieren sie mehr von diesen Elementen und beim nächsten akzeptieren sie mehr von den Elementen. Und dann hast du eine Slippery Slope, dass dann auf einmal beispielsweise Sexszenen oder zum Vergewaltigungsszene oder was auch immer, dass das auf einmal normal wird und du bist dann irgendwann bei dem Hentai angekommen, bei der Porno-Version von Anime. ohne dass halt wirklich...
Sicher, steht der Tropfen. Ja. Und auch gerade das mit, wie jung dann die Charaktere, die immer noch auf dem Papier dann erwachsen sein soll, dargestellt werden, was ja auch Sinn macht im Sinne von, Asiatinnen sehen eh schon zum guten Teil sehr jung aus. Das Schönheitsideal geht dann auch in die Richtung. Und wenn du das dann nochmal fiktionalisierst, als halt Comiczeichnung hast und so weiter, dann sieht das noch jünger aus. Ne? Aber auch das ist eine Gateway oder kann wahrscheinlich leicht eine Gateway sein, eine ungute Richtung.
Jetzt ist natürlich... Die Schwierigkeit, wie bei jedem Thema, was wir haben, ist, wie kommunizieren wir das? Also ist es für uns natürlich sehr schwierig. Wir hatten ja schon mal ein paar Dinge, die wir jetzt auch auf Twitter geschrieben haben. Man bekommt aus der rechten Seite einen massiven Backlash. So, natürlich sagen wir nicht, okay, Anime sollen jetzt alle verboten werden und ihr solltet jetzt alle nur noch, keine Ahnung, Hangarverse angepasstes Fernsehen gucken. Also von unserer Seite jetzt ausgesprochen. Aber in einer gewissen Form sollte man halt da schon, also wir haben da ein Problem. Wir haben auch in der Rechten ein Problem, dass die Leute halt sich diese Proxy-Beziehungen, diese Proxy-Identitäten, auch diese Proxy-Karriere irgendwo, indem sie halt diesen Krieger hinterher gucken und dadurch, dass sie diese Charakterentwicklung dort erleben, stellvertretend, erleben sie meist in ihrem eigenen Leben keine Charakterentwicklung, keine Liebesbeziehung und so weiter. Und
ja, und ist Ihnen klar, ist dann eigentlich meine erste Frage, du hast ja einige solche Gespräche geführt, dass das die Ursache ist, aus dem sie sich überhaupt so sehr da reinsteigern? Also ist Ihnen klar, dass das viele Dinge im realen Leben, dass sie dafür einfach nur einen Ersatz suchen?
Nicht in der Form. Sie sagen, es ist doch nicht so schlimm. Ja, ich soll kein Anime gucken, dann auf einmal bekomme ich eine Freundin und so weiter. Dann kommen halt immer diese ironischen Spaßantworten.
Ja, nicht auf einmal. Ja, nicht auf einmal.
Aber
das ist eine Sache, die es zementiert und die dich dazu bringt, es okay zu finden, so zu leben, dass es eben niemals passieren wird.
Genau, und das möchten sie nur sehr schwer einsehen. Und viele werden dann natürlich auch sehr aggressiv. Und du weißt ja, wie die Stimmung bei uns ist, dass also es gibt natürlich sehr viele normale Unterhaltungen, aber wenn jetzt jemand dann aggressiv im Chat wird, dann bei einer Gruppe von, ich sag mal, 10 bis 20 Leuten, die dann zum Teil mit diskutieren, das kannst du dann auch nicht mehr containen. Dann ist es ganz normal, dass es irgendwann ein Streitgespräch wird. Das ist halt sehr schwer, dann wieder zu deeskalieren.
Ja, und um eine etwas kritische Note reinzubringen, du hast das ja auch kultiviert, ne? Also das ist ja, wofür einige Leute bei dir da sind.
Ja, schon, obwohl ich sagen muss, dass sich das deutlich gewandelt hat. Also ich sag mal jetzt seit dem letzten Jahr, seit ich wieder anfange zu streamen, gibt es jetzt einen, ich sag mal deutlicheren, also viele finden das finden das auch nicht so gut, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Aber dieser wirklich harte und raue Ton haben wir auch selbst eingesehen, dass das halt nicht wirklich zuträglich ist, also zu unseren eigenen Zielen.
Mhm, verstehe, ja. Ja, wie geht man daran? Es ist ganz schwer. Also, das Problem ist eigentlich das Phänomen, also ich verstehe sexuelle Degeneration, ich verstehe Escapism, ich verstehe einen Ersatz für eine Beziehung und so weiter. Mhm. Ich verstehe nicht den entscheidenden Schritt von ich will selber die Frau sein. Ich verstehe nicht, wie er funktioniert. Ich verstehe nicht, wo der herkommt.
Ich kann es nur nochmal sagen, ich glaube halt, dass man das halt losgelöst von einer wirklichen Person, sondern diese Sache, die man dort verfolgt, sieht man ja eher als Konzept. Und dieses Konzept kannst, also dieses Kleid könntest du dir auch anziehen. Ich glaube, das ist der Punkt.
Ja, aber wieso willst du das? Das ist die Frage. Wieso willst du, das ist eben nicht ein normaler männlicher Wunsch, sondern da ist irgendwas passiert vorher. Der männliche Wunsch ist, also jetzt mal, um was zu sagen, was die Feministen lieben werden, ich will das besitzen. Um es ganz plump zu sagen. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich der archaischste, plumpeste männliche Wunsch, der daraus kommt.
Ich glaube, wenn du das wirklich verfolgen, also ich glaube, wenn du das in einer gewissen Form recherchieren würdest, ich glaube, dann würdest du das bei einigen Stalkern auch finden, dass Stalker dann irgendwann ihr Opfer sein möchten. Selbst auch, wenn sie, ich sag mal, unterschiedlichen Geschlechts sind.
Ja, dass quasi die das Interessante daran ist ja, so ein bisschen wie, erinnerst du dich an den Kannibalen von Rothenburg und ja, wie er seine Tat begründet hat, dass er die ultimative Form von Liebe erleben wollte, indem er sein Opfer aufgegessen hat und ja, quasi die völlige Vereinigung mit einem Menschen so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Und vielleicht kann es sich dann so herleiten, dass diese also dass diese Leute sich ja quasi vorgaukeln, eine innige Beziehung wahrscheinlich jahrelang dann schon und intensiv jeden Tag zu führen, dann auch noch voll von Drama und voll von intensiven Momenten, wie sie der Alltag in einer normalen Beziehung gar nicht hergeben würde. Also im Grunde genommen erleben sie da ein Jahr Beziehung in der Woche, vorgetäuscht. Und dass deswegen diese Separationsebene zwischen einem selber und der anderen Person, in Anführungszeichen, ins Schwimmen geraten.
Auf einer gewissen Ebene, du hast ja sehr viele der Interaktionen, die du dann täglich dann mit diesen Personen hast, also jetzt außerhalb von dem, mit diesem neuen Zeug, mit dem AI und so. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist in so einer Wohnung komplett alleine und so weiter, nur mit deinen Gedanken und du erzeugst ja durch das, was du aufgenommen hast, durch dieses Medium, erzeugst du ja so einen Backup-Charakter in deinem Kopf, dass du einen internen Monolog dann führen kannst in der Fantasie. Und damit baust du ja diese Figur in dir ja auf, bis sie halt irgendwann eine Persönlichkeit werden kann, die dann die Hauptpersönlichkeit übernehmen könnte.
Mhm. Ja, ich verstehe. Also das, ich finde, eigentlich musst du musst ja quasi schon dazwischen hauen, mehrere Ebenen davor, also da, wo der Escapism zum Ersatz für das eigentliche Leben wird. Beziehungsweise die Leute auf jeden Fall dahinter zurückdrängen. Ich weiß gar nicht, meinst du, hast du jemals erlebt, wie jemand, der schon sich selber als Anime-Mädchen dargestellt hat in der Öffentlichkeit, davon wieder zurückgekommen ist und normal wurde?
Als Anime-Mädchen müsste ich nachgucken. Wir hatten einige Leute, die Anime-Profilbilder schon drin hatten.
Das ist aber noch was anderes. Das also ich kenne ja auch, zum Beispiel Dion hat sich ja auch so dargestellt. Der hat auch gerne Animes geguckt. Aber der hat jetzt nicht eine Vollmeise im Stile von, er denkt, er ist eine Frau. Oder er,
nein, das nicht.
Er hat keine andere Sache im Leben mehr.
Aber man weiß ja nicht, das hat mir schon mal, Dion hat ja diesen Künstlercharakter gehabt und das geht ja dann auch mit anderen, ich sag mal, ich würde nicht Geisteskrankheiten sagen, aber mit Neurodivergenz, würde ich jetzt einfach sagen.
Neurodiversität, ja.
Ja, also ein bisschen ein depressiverer Charakter, emotionaler Charakter und das hat er ja auch, das hat ja auch in gewissen Formen natürlich auch einen Charme. Ich kann es nur nochmal sagen, Kurt Cobain wäre ja nicht Kurt Cobain, wenn er nicht so gewesen wäre, wie er gewesen ist.
Ja, sicherlich. Ja, ich glaube auch, also generell künstlerisch veranlagt zu sein, ist fast schon eine Art Geisteskrankheit. Also es geht einher, auf jeden Fall gute Künstler haben so eine Art Filterlosigkeit, Trennlinienlosigkeit zwischen Unterbewusstsein und Oberbewusstsein. Mhm. Und das ist nicht gut. Also das ist für einen selber nicht gut. Es fördert dann faszinierende Werke teilweise zutage, aber ich glaube, es ist für das eigene Leben sehr, sehr hinderlich. Die Frage, die ich in den Raum stellen will, ist im Grunde genommen, die Leute, die wirklich schon so weit die Rutsche runter sind, kann man die überhaupt noch zurückholen? Oder sollten die überhaupt kein großer Gedanke mehr dabei sein, wenn wir darüber reden, was wir jetzt dagegen machen?
Ich weiß das ehrlich gesagt nicht, ob man das da nochmal zurückholen kann. Wir hatten ein paar Leute, die sehr, ich sag mal, verbohrt schon in einer Richtung waren. Und die haben gesagt, ja, ihr habt ja recht. Also in einer Unterhaltung, in einer direkten, sagen sie dann, ja, ihr habt ja recht damit und so. Ja, das leuchtet mir ein. Ich glaube, ich ändere da mal was dran. Und dann möchtest du 2 Wochen später mal nach so einem Stand prüfen, schreibst sie dann an, kriegst keine Antwort mehr und dann gehen sie vom Server runter. Ich glaube, da gibt es dann natürlich auch so einen Leidensdruck, wie soll ich das sagen, um in dieser Position zu bleiben, der dich auch da drin hält, um nicht wieder zurückzugehen. Weil du hast halt Angst, da dann wieder rauszugehen. Weil du dein, ich sag mal, das eine Ventil, was dir den Halt aktuell im Leben gibt, das nimmst du dir dann ja weg. Und dann kommt auf einmal die Realität, die dich überrollt.
Die Frage ist auch, was ist passiert in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren? Weil dieses Phänomen, als ich ein Jugendlicher war, die Leute haben zum guten Teil Anime geguckt, das gab es in der Form nicht. Oder wenn es das gab, dann haben die Leute das tunlichst privat und geheim gehalten. Spielt das Internet dabei eine Rolle? Wahrscheinlich eine große. Ne? Dass die Leute sich in Communities einfinden, in denen das dann wiederum normal ist. Weil wahrscheinlich der menschliche Verstand auch natürlicherweise einem sagen würde einfach, was du da machst, ist halt abartig und freakish. Ne? Und da brauchst du dann wiederum irgendeine Art von Bestätigung von anderen Leuten, die so sind.
Und auch natürlich der Zeitgeist, dass natürlich eine Identität, die der Norm abweicht, etwas Besonderes ist, die man auch nach außen zelebrieren sollte.
Ja, genau. Und generell Normabweichungen nicht mehr kritisiert werden dürfen.
Richtig. Und die Sache ist halt, wenn ich mit diesen Leuten spreche, besonders wenn du halt diesen Typus da hast, der das halt, also wir hatten einen, mit dem haben wir diskutiert, das war spät abends mal, da waren wir im Auto auf dem Weg von einem Konzert zurück, Ivan, ich und ein paar andere Leute vom Angerverse. Und der hat halt auch gesagt, ja, der guckt sich halt so 2 Anime-Folgen halt pro Woche an oder irgendwie sowas oder pro Abend. So, der hat dann halt irgendwie immer so, dem sein Leben ist relativ durchgetaktet mit Familie, Job und so weiter. Und abends nimmt er sich immer so diese 2 Stunden und die lässt er dann laufen, meist wenn er das Geschirr abspült, hat er gemeint. Und effektiv, da dann anzusetzen, ist natürlich extrem schwierig. Wie das mit dem Alkohol, ja, dann trink deine 2 Radler abends, wenn du dein Geschirr abspülst oder so, wenn du den Rest halt im Griff hast. Das Problem ist, wenn du das halt bei dem dann erlaubst, okay, und dann nicht mehr kritisierst und dann sagst, okay, aber das ist, also ganz ehrlich, da sehe ich jetzt nicht wirklich das Problem. Okay, der spielt jetzt irgend so ein, ich sag mal, Rollenspiel, so ein Anime-Rollenspiel, aber eher, also nicht, weil er diese Charaktere irgendwie cool findet, weil er sich ein Mädchen verliebt hat, sondern einfach nur, weil das halt für ihn so ein actionreiches Videospiel einfach ist. So, und er mag die Reihe, die hat er seit der Kindheit gespielt. Oder sagt, der spielt das neue Pokémon oder das neue Digimon oder was auch immer, weil das einen gewissen nostalgischen Faktor für den hat. Ist es aber, sollte man ja trotzdem immer noch sagen, ja okay, aber es ist der erste Schritt, der einen, also nicht jeden, aber der zumindest einige schon in sehr komisches Fahrwasser gebracht hat.
Ich meine, es gibt ja Graustufen in diversen Bereichen, also was für ein Anime ist das? Würdest du sagen, es gibt Animes, die vollkommen unbedenklich sind oder weil es halt eine Frucht vom selben Baum ist und man immer dadurch auf die Idee kommen könnte, was dann eben nicht mehr unbedenklich ist, zu gucken, ist das alles potenziell gefährlich?
Das Problem daran ist, dass die Leute, die heutzutage Anime konsumieren, ja ihren Anime dann fertig geguckt haben. Das ist ja nicht etwas, was dann so endlos läuft wie die Simpsons oder so, sondern du hast dann ein gewisses Set an Folgen, okay, außer bei One Piece, das wird wahrscheinlich nie enden. Und dann ist es halt zu Ende. Dann ist es normalerweise so, dass dann ein, ich sag mal, Folge-Anime kommt, wie beispielsweise Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Aber die eigentliche Geschichte ist eigentlich abgeschlossen. Und dann gehst du eigentlich von dem Genre ins nächste, in die nächste Richtung. Also dann guckst du nach Dragon Ball, guckst du Naruto als Beispiel. Was die Leute immer argumentieren mit Animes, die, also wir haben 2 Leute, als 2 Arten von Menschen, die das dann bei uns immer argumentieren. Die einen sagen ja sowas wie Heidi damals, falls du das kennst. Heidi ist ja eine sehr alte.
Ja, sicher.
Serie. Und das ist ja auch ein Anime.
Deutsch?
Ist ein Anime.
Das ist quasi ein Anime über Deutschland.
Ja.
Aber aus Japan.
Gibt es sehr viele. Interessanterweise. Okay. Sehr, sehr viele auch über, ich sag mal, besondere Zeiten in Deutschland. Also.
Ja, nächstes Mal ohne Italien, ne?
Ja. Das gibt es natürlich. Oder, also, ich glaube, der älteste, der mir jetzt einfällt, wäre Captain Future. Ich glaube, der lief schon in den 70ern oder so. Das guckt dir aber auch keiner. Dieses Argument ist ja nichts wert, weil niemand sitzt zu Hause und sagt, ja, ich gucke Animes, aber ich gucke nur Heidi. So. Und auf der anderen Seite gab es immer wieder welche, die sagen, ja, schau mal, guck mal, ich gucke diesen Anime und der ist dann voll in Ordnung. Und wir haben mittlerweile auf dem Angerverse, das sind, ich sag mal, Fähigkeiten, die diese Leute sich angeeignet haben, möglichst schnell, und wir reden hier über Rekordzeiten. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile eine Datenbank im Hintergrund haben, wie die das machen, oder ob die das wirklich in Echtzeit raussuchen können. Aber da sagt beispielsweise irgendein Anime-Namen und innerhalb von kürzester Zeit hast du im Chat Bilder davon, wie Frauen halbnackt sind oder irgendwelche sexuellen Szenen dort gemacht werden aus diesem Original-Anime heraus. Und das Witzige daran ist, Schlomo, die Leute, die das als die apologetisch da reingehen und sagen, ja, aber das ist ja nicht alles schlimm, weil X, okay? Können sich an X nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob sie das alle spielen, kann ich mir nicht vorstellen, aber alle sagen so, ach das, ja, aber das ist doch Fanart, oder? Und dann sagen sie, nee, das ist aus Folge 3, Minute 12 und 23 Sekunden und dann zeigen sie noch das irgendwo auf YouTube, dass das halt wirklich aus dem Ding ist und dann so, krass, das habe ich ja gar nicht gesehen. Weil die Leute, die das konsumieren, und das ist so ein bisschen schade, dass man die dann auch eigentlich angreift, die das halt wirklich ausblenden. Die sehen das nicht.
Ich meine, das Einzige, was ich gesehen habe und für gut befunden habe oder okay befunden habe, das waren wie 1-2 Studio Ghibli-Filme. Kennst du die?
Ja, genau.
Ghibli
wird sehr oft auch als Argument verwendet. Ghibli
ja, genau. Ist auch etwas, das sind was Kinderfilme. Ich mit meinen Kindern also, das würde ich, Genau, würde ich meinen Kindern sagen, genau.
Ja, Ghibli ist halt das japanische Disney. So, ich würde auch meinen Kindern die Disney-Filme von damals zeigen. Also die von heute nicht, mit den ganzen politischen Subtönen da drin. Aber
die Frage ist ja auch, wo es herkommt, ne? Also das Interessante ist ja, dass Japan eine Gesellschaft ist, die minus Masseneinwanderung, die über Technologisierung und Vereinsamung der Leute zu einem wahrscheinlich schon noch höheren Grad beschritten hat als wir, bevor wir auf ihr Level gekommen sind. Mhm. Die, also ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt oder auf jeden Fall fast kein Land auf der Welt, in dem es so viele Leute gibt, die überhaupt keine realen sexuellen Kontakte oder auch nur Kontakte irgendeiner Form haben. Ne?
Das sieht heißt, man an ihrer
Erinnerung. Dieses Genre, ich meine, es ist ja generell, Anime heißt ja im Grunde genommen einfach nur ein Comic beziehungsweise ein Cartoon aus Japan. Ne? Das ist ja quasi die Definition davon. Aber das hat ja irgendwann oder scheint eine Richtung genommen zu haben von, wir bespaßen jetzt die Incels, wir geben den Incels und wir geben den Kontaktlosen, den quasi neuen Menschen, die erschaffen wurden, den Leuten, die kein klassisches Leben mehr führen, einen Ersatz dafür. Ne? Also das scheint ja irgendwann die Nische oder eine Hauptnische von Anime geworden zu sein. Und das erklärt auch, warum das Ganze hier so befeuert. Es ist dafür gemacht, also es ist eigentlich für Menschen gemacht, die schon so leben und ein Schmerzmittel haben wollen.
Zudem sollte man halt auch noch wirklich hervorheben, dass Japan ein komplettes Set an Dienstleistungen hat, welches hier überhaupt nicht existiert, weil sie ja schon so disconnected von anderen sind. Es gibt beispielsweise Cafés, in denen es so ist, dass Geschäftsfrauen sich dort hinsetzen und sich dann ein junger Mann dazusetzt und mit ihr so eine Art Date führt.
Das ist super interessant, ne? Wir haben in Japan ja nicht nur das männliche Incel-Ding, sondern wir haben quasi auch dasselbe auf der weiblichen Seite. Wir haben einfach Menschen, die generell mit Menschen keinerlei ernsthaften Kontakt mehr haben.
Witzigerweise suchen diese dann aber, also besonders die Frauen, die Männer irgendwie nicht, aber die Frauen suchen dann ja auch, ich sag mal, Kontakt in andere Länder zu anderen Ethnien und so weiter dann. Bei den Frauen scheint es vermehrt so zu sein, dass sie keinen Kontakt mit japanischen Männern haben wollen. Aber das ist ja etwas, was wir für die nächste Folge uns auf jeden Fall aufsparen werden.
Ja.
Ich wollte das Thema ist gar nicht anstimmen, aber es gibt auch so Sachen wie Kuschelhotels, also wirklich Hotels, wo du dir, ich sag mal, so eine Stunde, zwei Stunden buchen kannst, wo du mit einer Frau dort auf der Couch oder im Bett liegst und mit ihr dann Fernsehen guckst, wahrscheinlich Japan vorzüglich dann irgendwie Anime oder so. Und man kuschelt einfach und hat halt dieses, ich sag mal, diesen Couple-Moment einfach.
Ja. Ich meine, wenn man es ganz plump und populistisch auf den Punkt bringen will, dann könnte man sagen, die Animes oder eine große Sparte der japanischen Animes sind eine Kunstform für Leute, die ein Leben führen, abgespalten von dem Rest der Gesellschaft. Und weil das für die produziert wurde, weil das quasi die Zielgruppe davon ist, weil sie dermaßen stark anwächst in Japan, führt es dazu, dass es diesen Lebensstil auch hier zementiert, wenn die Leute es sich angucken. Es ist quasi ein Ersatzprodukt, ein Substitut für ein richtiges Leben.
Ja, und also Angerverse-Devise ist hier immer, man sollte sich die Generation verdienen. Also wenn das Leben von den Leuten in einer gewissen Bahn, ich sag mal, also wenn die wichtigen Lebenserfolge abgehakt sind, dann ist es eigentlich nicht schlimm, wenn man sich dem ein oder anderen Laster natürlich hingibt.
Ja, lustigerweise fühlt es sich dann auch viel besser an. Ne? Also das Bier nach der Gartenarbeit versus das Bier nach dem Tag vom Fernseher.
Genau, genau. Und das sollten wir eigentlich hochhalten. Aber das sind halt, wir reden halt über Extreme, die schon vermehrt aufgehen. Das ist aber auch eine Discord-Sache. Natürlich auf, ich sag mal, wenn du auf ein JA-Treffen gehst, wirst du damit nicht so konfrontiert. Wahrscheinlich auch, weil die Leute, ich sag mal, im Realen auch nicht so sich damit connecten. Wenn du dann sagst, ja, gib mir mal dein
Discord. Du hast immer ein paar. Also du hast, gut, JA-Sachen, mich jetzt nicht so tief drin, aber generell auf rechten Vernetzungsveranstaltungen und so weiter, sieht man schon ein paar, wo man sich vorstellen kann, dass der Wind aus dieser Richtung weht. Aber es ist ein Randphänomen, auch einfach, weil der Filter des in die reale Welt gehens und sich Vernetzens dazwischen ist, ne?
Ja, aber es ist halt ein Randphänomen, was halt dazu führt, dass besonders junge Männer nicht mehr Interesse haben, also nicht mehr diesen Jagdinstinkt und auch den Leidensdruck, um Beziehungen aufzubauen, was natürlich auch wieder auf die Geburtenrate dann einen Einfluss nimmt.
Exakt. Wir landen eigentlich auch hier wieder. Wenn wir jetzt mal, also all das, es gibt böse Pläne und es gibt Leute, die aus ideologischen Gründen davon überzeugt sind, dass es böse ist, wenn wir uns fortpflanzen, weil wir dann White Supremacy zementieren und weil wir dem Klima schaden und so weiter und so fort. Aber das mal völlig außen vor gelassen, ist der gemeinsame Nenner bei fast allem Zerstörerischen oder einer Menge intern Zerstörerischen, das abgeht, die Vermeidung von Leid. Wir brauchen Leid und wir brauchen ein Ja zum Leid. Wir brauchen ein Ja zur Anstrengung, ein Ja zur Verantwortung, ein Ja zum sich selbst überwinden müssen und dieses immer die Pfote zurückziehen, wenn es irgendwo heiß ist, hat dazu geführt, dass wir eben kaum mehr lebensfähige, eingeigelte Organismen geworden sind. Und da fügt sich auch dieses Phänomen perfekt drin ein. Denn dann wird's grotesk. Wenn du wirklich Leidvermeidung, und das ist es auf mehrerer Ebene, also erstmal, du vermeidest das Leid davon, dass du eingeigelt lebst. Du lebst eingeigelt, weil du nicht aus dir rauskommen willst, weil du nicht nach draußen gehen willst und dich überwinden willst, weil das Leid bedeutet und weil das Risiko bedeutet und immer, also das Leben ist voll von Leid. Das Nein zum Leid führt zu grotesken Abgründen und ironischerweise am Ende immer mehr Leid, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer von denen tatsächlich glücklich ist.
Super Schlusswort von deiner Seite an der Stelle. Ich würde noch hinzufügen, wenn wir wieder in die Matrix-Analogie gehen, ich meine, die hat ja unsere Szene sehr stark auch am Anfang geprägt durch den Begriff Red Pillen. In Matrix wird ja gesagt, dass es eine Welt gab, die Maschinen als erstes entwickelt haben, in dem es keinen Schmerz, kein Leid, kein gar nichts gab. Es war halt einfach der Himmel für alle. Und das konnten die mit den Menschen nicht machen, weil diese menschlichen Batterien haben diese Welt nicht angenommen. Weil es dir keine Herausforderungen und so weiter geboten haben. Ich glaube, ich habe immer gedacht, dass das ungefähr den menschlichen Charakter beschreibt. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher.
Ich glaube, ja, du hast recht. Also man hat schon gesehen, dass wir konditionierbar sind, wenn man uns Auswege gibt. In der Regel gibt dir die Realität halt keine Auswege. Ich glaube, das große Problem ist, wir ziehen Leid der Langeweile und Tristesse vor. Aber man hat die Langeweile und die Tristesse aus unserem Leben verbannt, sodass wir nicht mehr durchs Leid durch müssen, um aus ihr zu entkommen und diesen Ausweg haben und dann halt vor uns hin vegetieren, ohne uns freiwillig mit unmittelbarem Leid zu konfrontieren. Ich glaube, das ist das Problem. Der Regulator wäre die Langeweile. Aber durch die Omnipräsenz von bunten Lichtern, die uns hypnotisieren, haben wir die Langeweile abgeschafft.
Ja, das war vielleicht ein Fehler. Okay, dann verabschieden wir uns hier für die dritte Folge der Taktung. Danke, Schlomo, dass du da warst. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder.
Sehr, sehr gern. War interessant.